Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch zur heute bereits 18. Veranstaltung in der Reihe Wissen fürs Leben. Es macht mir Freude und ich bin dankbar, in diesem Rahmen Ihnen sorgfältig ausgewählte Anregungen zu Lebensthemen bieten zu können. Ich freue mich über jede und jeden, der als Besucher, als Besucherin live zu diesen Vorträgen kommt. Ganz besonders freue ich mich auch, wenn junge Menschen kommen, wie heute. Das sind meines Wissens zwei Klassen der HLW in Rankweil. Finde ich super, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Das heutige existenzielle Lebensthema, mit dem wir uns beschäftigen, heißt Vertrauen. Vertrauen ins Leben gewinnen. Es handelt sich dabei um das Thema eines neuen Buches, dem der Verlag den Titel gegeben hat, Die Logik des Herzens. Autorin dieses Buches ist Inge Batsch. Sie ist die Leiterin des Tiroler Instituts für Logotherapie nach Viktor Frankl. Auf ihrer lesenswerten Homepage schreibt Inge Batsch: Wenn mich jemand nach drei Eigenschaften fragen würde, mit denen ich mich selbst beschreiben würde, dann wären das Begeisterungsfähigkeit, Spontaneität und Humor zum trotzdem durchhalten. Im Rahmen des AK-Bildungscenters hat Inge Batsch in den letzten Monaten mehrere Seminare gemacht zum Thema, wie man mit Humor leichter durchs Leben kommt. Das heißt, ursprünglich geplant war ein Seminar, aber das war dermaßen erfolgreich und ist so gut angekommen, dass es schlussendlich 6 Seminare wurden zum Thema Humor. Dass du, liebe Inge, uns heute Abend dein neues Buch präsentierst, das ist für uns eine Freude. Wir sind gespannt. Herzlich willkommen.
Ja, danke, lieber Franz. Danke für den zahlreichen Besuch. Und momentan denke ich mir, es wäre lieber, wenn es jetzt schon 2 Stunden später wäre. Und ich beginne mal mit einer Anekdote, die genau eine Woche alt ist. Ich habe vor einer Woche in Innsbruck das Buch präsentiert und fuhr mit dem Taxi in die Stadt runter und dann sagt der Taxifahrer, was wollen Sie in der Tirolia, die hat ja jetzt schon geschlossen. Dann sage ich, nein, ich habe dort eine Buchpräsentation und da müsste ich hin, die sperren jetzt wieder auf. Dann sagt er, was haben Sie denn für ein Buch geschrieben? Ja, die Logik des Herzens. Dann sagt er, das versteht ja sowieso niemand. Dann sage ich, ja, wie meinen Sie das? Dann sagt er, na, Logik und Herz, ja, das passt ja schon überhaupt nicht zusammen, das geht doch gar nicht. Und ich habe mir dann gedacht, ich kann dem Mann nur wärmstens beipflichten. Es war ein ausnehmend netter Taxichauffeur. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, ja, was ist denn da passiert? Logik passt nicht zum Herz. Scheinbar verfügen wir sowas wie über eine Intuition in uns, so ein inneres Wissen, dass das Herz nicht wirklich logisch ist. Das heißt, es weiß nicht immer, was richtig und falsch ist. Und für das Herz ist nicht so wichtig, ob 2 und 2 4 ist. Es darf auch mal 5 sein. Und dieses innere Wissen, das ist sowas wie die Logik des Herzens, ist sowas wie ein geistiges Abenteuer. Und dieses Abenteuer, um den Bereich geht es in meinem Buch. Es gibt einige innere Dialoge und diese Geschichte zieht auch durch das Buch einer jungen Frau, die heißt Lena, die könnte auch Judith heißen oder Peter oder Max. Und die Lena ist eine spannende Frau. Jetzt gerade im Moment, es sind da vorne 1, 2, 3 Plätze frei. Wenn Sie hinten nicht stehen wollen, ich glaube, Sie können sich hersetzen. Gut. Und jetzt möchte ich Ihnen so die Lena etwas vorstellen. Die Lena ist verheiratet, hat 3 Kinder, große Kinder, 21, 19, 17. und schildert so den Verlust ihrer Lebensfreude. Sie arbeitet in einem Architekturbüro als Sekretärin, hat den Haushalt und schildert so, dass sie einfach nicht mehr genau weiß, was war es denn, was ihr eigentlich die Lebensfreude geraubt hat. Sie schildert es, dass sie sich nicht mehr daran erinnern kann, dass sie noch was gefühlt hat. Sie erinnert sich an wunderbare Bergtouren, an gemeinsame frohe Feste, an viele, viele Dinge, die ihr Freude gemacht haben, und jetzt ist die Freude vergangen. Und sie sagt, es ist nicht so, dass das Fühlen fehlt, sondern sie spürt es einfach nicht mehr. Also sie ist so einem, Frankl hätte das beschrieben, in einem existenziellen Vakuum. Und in dem Moment läuft ja innerhalb von solchen Menschen so ein Dialog ab, und den inneren Dialog, den kennen wir alle. Und damit sind wir bei den zwei Herrschaften, die ich Ihnen mitgebracht habe. Und da gibt es mal den Kasimir, der vertritt so unser Gefühl. Und es ist ganz wichtig, dass wir spüren, welche Atmosphäre uns umgibt. Am besten spüren Sie das, wenn Sie vielleicht auf eine Geburtstagsfeier eingeladen sind, auf die Sie gerne hingehen. Da merken Sie ja, wie schnell die Zeit vergeht. Wenn Sie auf die Uhr schauen, es ist 12:30 und Sie denken sich, wo ist der Abend hin? Das ist die gute Atmosphäre, die vergeht viel schneller. Und dann spürt der Kasimir ja ganz genau so ein verpflichtendes Fröhlichkeitsprogramm. So in gut 2 Monaten ist für viele wieder mal so weit. Man weiß nicht genau, soll man hingehen oder nicht. Man fühlt sich nicht wirklich wohl und kriegt Kopfweh. Das kennt er auch. Und da kann man nicht sagen, das ist richtig oder falsch, das ist unser Gefühl. Und der Kasimir hat halt da so seine Körpersignale, die er uns weitergibt. Und der andere Herr ist der Albert, nicht zufällig Richtung Einstein, also er kann logisch denken. Und wir brauchen unseren Verstand dringend, damit wir gut durchs Leben kommen. Und die beiden sollten sich ergänzen. Und ich würde Sie jetzt einfach gern einladen, stellen Sie sich einfach für sich vor einen See. Es darf der Bodensee sein, es darf auch ein kleiner Waldsee sein oder ein Bergsee. Oder wenn Sie Urlaub machen in der ungarischen Tiefebene, kann es auch gerne ein See sein, auf dem ganz viel Boote, Segelboote sind und der in der Ebene sich ausbreitet. Einfach so als Symbol für Ihr Leben, für unser Leben. Und auf diesem See schwimmt nun ein Boot, ein richtig gutes altes Ruderboot mit 2 Rudern. Und in dieses Boot setzen wir nun die 2 Herrschaften hinein, unseren Verstand, den Albert, und den Kasimir, unser Gefühl. Und wichtig wäre, dass die beiden miteinander rudern, dass jeder ein Ruder in Händen hält. Es kommt nun allerdings vor, dass der Albert, der kann das super, der kann perfekt rudern und dreht sich dann im Kreis. Das ist so, im Rudern wissen wir ganz genau, wenn man nur ein Ruder benutzt, dreht man sich im Kreis, da kommt man nicht weiter. Und das ist so ähnlich wie unser Ruderboot da oben, das Grübelkarussell, das viele von uns am Abend nicht so gut einschlafen lässt oder bestimmte Dinge vergessen lässt, wenn das Grübelkarussell losgeht. Und in diesen Zeiten verweigert so der Kasimir sein Recht aufs Mitrudern, und der liegt dann eventuell beleidigt im Boot herum und sagt, na, das will ich nicht, das mag ich nicht, und ist ziemlich sauer. Umgekehrt ist so, wenn er loslegt alleine, in Freuden, Tänzen, Wutausbrüchen, dann wird er unter Umständen zum Schaumschläger. Das ist hier und da ja wirklich eine gute Sache und wir dürfen das auch tun. Aber Menschen, die zum Schaumschläger werden, erleben sie, wenn sie noch Fernsehen schauen, ja einige. Ich habe das Gerät abgeschafft vor 3 Jahren und es fehlt mir überhaupt nicht. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele Schaumschläger so durch die Lande jagen, dann könnte es manchmal günstig sein, wenn man die 2 zusammenspielt und es gibt wieder sowas wie Verstand und Gefühl. Und das wäre die gelungene Verbindung von den beiden, das wäre die Logik des Herzens. Und dazu, bevor ich dann den ersten Dialog von der Lena Ihnen nahebringe, ein Gedicht, das Sie, vielleicht kennen es einige, es ist nicht so rasend bekannt, es ist von Theodor Fontane. Und es heißt, es kann die Ehre dieser Welt dir keine Ehre geben. Was dich in Wahrheit hebt und hält, muss in dir selber leben. Wenn es deinem Innersten gebricht an echten Stolzes Stütze, ob dann die Welt dir Beifall spricht, ist all dir wenig Nütze. Das flüchtige Lob des Tages Ruhm magst du dem Eitling gönnen, das aber sei dein Heiligtum, vor dir bestehen können. Und dieses Bestehen können, das ist immer so, dass das alle beide dann sowas wie die Balance ausmachen, von der heute so viel die Rede ist, dass wir in Balance sind. Ich denke, wir bräuchten viel öfter mal Begeisterung. Und dieser erste Dialog von der Lena zwischen den zwei Herrschaften, der ist ein sehr spannender. Wieso bist du so hektisch? Ich bekomme kaum Luft. Ich will schnell aufräumen, auf dem Weg ins Büro zur Post, meinem Bruder ein Geburtstagsgeschenk schicken und einkaufen gehen, nerv du nicht auch noch. Es ist einfach stressig. Ich habe Kopfweh. Das merke ich. Also verschon mich jetzt bitte noch mit deinem Kopfweh. Du willst schon wieder alleine rudern. Du wirst schon sehen, wie weit du kommst. Du willst mich einfach nicht dabei haben. Kannst ja probieren. Wirst schon sehen. Geht nicht. Ich nehme jetzt eine Kopfwehtablette. Dann spüre ich dich nicht mehr und kann endlich weitermachen. Kasimir verstummt. Damit Lena sich an dieser Stelle versteht, braucht sie sowas wie Verstandesfutter und Seelennahrung. Verstandesfutter wären diese Dinge, dass man mitkriegt, wie unser menschlicher Organismus wirklich funktioniert. Wobei funktionieren nicht der richtige Ausdruck ist, sondern wir sollten von uns nicht mehr verlangen, als wie wir gut bewältigen können. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen halt nicht mehr können und wirklich am Rande des Möglichen herumvegetieren und nicht mehr richtig leben. Und dieses Verstandesfutter, von dem steht einiges im Buch, von mit dem, das können Sie überall nachlesen. Worum es mir halt auch geht, das ist, Ihnen so ein Stück Seelennahrung zu bringen. Dass Sie vielleicht einander bestärken, ermutigen und einander inspirieren, was Seelennahrung sein könnte. Seelennahrung sind Gedichte, Kurzgeschichten, Biografien, einfach fröhliche Witze und Verschiedenes, was uns gut tut, wo wir auch lachen können. Und damit möchte ich eine Geschichte erzählen. Sie hätte uns vielleicht allen passieren können. Eine Dame geht in ein Selbstbedienungsrestaurant und bestellt sich an der Theke eine Erbsensuppe. Sie holt sich die Erbsensuppe und entdeckt dann am Tisch, dass die Wurst fehlt. Sie geht zurück zur Theke und man gibt ihr die Wurst extra und sie geht zurück zu ihrem Tisch und bemerkt, da sitzt ein junger Mann und löffelt ihre Suppe. Jetzt ist der junge Mann noch dazu ein Farbiger und sie will sich auf keinen Fall in die Situation der Ausländerfeindlichkeit bringen. Also sie ist wirklich bestürzt, dass das so ist. Denkt sie, was mache ich denn bloß? Ja, dann schneidet sie die Wurst auf, gibt ihm die halbe Wurst, holt sich noch einen Teller und eine Kelle und nimmt aus seinem Suppenteller Suppe raus. Dann löffeln die beide die Suppe, die geteilt ist. Der junge Mann geht zwei Glas Bier holen und sie unterhalten sich noch sehr nett. Und die alte Dame ist sehr erfreut, dass es ihr so richtig gut geht. Und dass sie jetzt nur Tischgesellschaft hat. Dann verabschiedet sich der junge Mann und fast ist die ältere Dame ein wenig traurig, dass sie jetzt alleine ist. Dann will sie aufstehen und zu ihrer Handtasche greifen. Um Gottes Willen, der nette junge Mann, ein Dieb. Sie ist völlig bestürzt, sucht herum und entdeckt am Nachbartisch ihre Handtasche. Und dort steht auch ihre Suppe. Das ist bezeichnend. Und ich glaube, es ist uns allen schon mal passiert, dass wir zu schnell über jemanden ein Urteil gefällt haben, das uns dann vielleicht im Stillen leid getan hat. Meistens ist ja der Albert so ein wirklicher Könner im Urteile fällen. Und das heißt ja dann immer, wir dürfen nicht werten. Und in der Logotherapie, also diese sinnorientierte Richtung, der dritte Wiener Richtung der Psychotherapie, geht es ja immer wieder um Werte. Und die Werte, die halt heute gefragt sind, die vertritt die Logotherapie weniger. Also wir haben schon auch viel Humor. Und jetzt, wenn dieser guten Dame das so bewusst wird, dann gibt es vielleicht auch sowas wie ein inneres Gespräch und das wird wieder mal ein geistiges Abenteuer, wenn ich mit mir mich auseinandersetze und du mit dir. Und ohne diese Reflexion kommen wir einfach nicht gut durchs Leben, sondern da hauen wir manchmal dann daneben und das, was uns so am Herzen liegt, verlangen wir dann von anderen. Und wie das so ist, wenn man ein Buch schreibt, kommen eines Tages die Druckfahnen. Es war Anfang September und bei einem Kapitel hat halt noch was gefehlt. Und dann sitzt man so da und weiß, die Berechtigung für die Zeit der Texte zum Einholen, die ist eigentlich vorbei. Also kann es nur ein Text sein, der wirklich so gebracht wird, dass es dem Verlag möglich ist, den Text abzudrucken. Also dann greift man zu einem verlagseigenen Autor. Clemens Sedmak, habe ich mir gedacht. Von ihm habe ich sehr viel. Ich weiß nicht, ob er bekannt ist. Ein wunderbarer junger Mann, sehr gescheit, hält wahnsinnig tolle Vorträge. Da kann ich mich immer nur verstecken. Aber ich mache es ihm anders. Und dann gab es noch den Altbischof von uns, den Reinhold Stecher. Und dann lagen vor mir so rechts, links ein Stapel Bücher und ich fand nichts, so in dem berühmten Satz von Kafka, wer sucht, findet nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was gibt es denn da für gescheite oder weniger gescheite Dinge? Es hat doch der Herr Stecher mal Interviews gemacht mit verschiedenen Eigenschaften, mit der Herzlichkeit, mit der Toleranz, mit der Musik und auch mit dem Geheimnis. Es gibt viele Gelegenheiten, in denen das Herz auf die Suche geht. Ich erlebe bei den Menschen viele Grenzerfahrungen. Der Interviewer. Natürlich weißt du viel mehr. Ich weiß nur, dass diese Sehnsucht nach Sinn und Geborgenheit in unserer Zeit auch große Psychotherapeuten bestätigen. Das hat mir Viktor Frankl in einem Brief vor seinem Tod geschrieben. Er war ein Leben lang auf der Spur dieser Fragen, die in die Unendlichkeit führen. Glaubst du nicht, dass du für viele Menschen doch etwas Unheimliches bist? Fremdes, ja vielleicht Bedrohendes? Vergiss bitte nicht, wir sind sehr angstbesetzte Lebewesen. Und es gibt dann noch einen kurzen Satz von Bischof Stecher, der mir in einer Zeit, wo die Bedrängnis von außen eher groß war, geholfen hat. Bei Bedrängnis von außen wird das Leben innen einfacher. Ich kann Sie nur einladen, probieren Sie es aus mit einem eigenen Dialog zwischen den beiden Herrschaften. Es ist so, dass es mehrere Dialoge der Lena gibt, aber sie hat sich wieder beruhigt, sie kam wieder so runter, sie hat Überstunden gehabt und hat sich freigenommen und hat dann begonnen, einfach einmal ihre Wohnung aufzuräumen. Und es war ja recht spaßig dabei und es ging ja gut, aber so wie das war, auf einmal merkt der Kasimir, mir geht's nicht mehr so gut. Ich weiß gar nicht warum. Bis vorher hatte ich so lustig. Es war mir richtig gut. Und der Albert fragt dann, wann war dir richtig gut? Wann hast du dich richtig wohl gefühlt? Ja, vorher, als ich das Badezimmer geputzt habe, das war richtig toll. Mir hat so viel Spaß gemacht, wie das alles wieder sauber war. Und jetzt auf einmal nicht mehr? Nein, jetzt nicht mehr. Ich habe das erst gemerkt beim Gefrierschrank gehabt dann. Wieso steht der Gefrierschrank im Badezimmer? Nein, Mensch. Ich dachte, du kannst logisch denken. Das kann der Albert ja auch nicht. Immer wenn er Stress macht, kann er nicht mehr logisch denken. Und dann fragt er ihn, ja, wo steht denn der Gefrierschrank? Ja, schon in der Küche. Ja, aber wie kommst du denn vom Badezimmer in die Küche? Ja, es war so toll beim Putzen, jetzt wollte ich auch noch die Küche putzen. Dann hast du dir wohl zu viel zugemutet. Bist du müde? Das fragst du, ob ich müde bin? Ich bin aber sehr erstaunt. Ja, ich bin müde. Aber ich muss jetzt den Gefrierschrank abdauen. Ich dachte, du kannst logisch denken, die Lebensmittel verderben und außerdem, das geht doch nicht. Wir machen jetzt eine Pause. Du hast leicht reden. Ja, aber ich glaube, du hast recht. Ich habe mir wirklich zu viel zugemutet. Und von dieser schnellen Aktivität, die uns so gefangen nimmt im Alltag, jetzt haben wir Zeit. Also ich hoffe, Sie haben weniger Stress wie ich derzeit. Aber ich spüre ihn massiv und merke dann immer, was es dazu braucht. Also mal so ein Stück paar Atemzüge, die tiefer gehen und dann ganz gut. Und von dieser schnellen Hektik, in das langsamere Zurückschalten, in das achtsamere mit sich umgehen, Das ist was Wesentliches, was beide brauchen. Und diese Achtsamkeit und den Blick auf die Realität, was uns Menschen möglich ist und den Maschinen nicht, das ist zu fühlen und einander zu bestärken und einfach auch zu sagen, ich kann jetzt einmal nicht mehr. Und das sind so Überlegungen, wo ich mich wirklich immer wieder frage, wieso schlittern wir da rein? Meistens verlangen wir von uns selbst zu viel und andere von uns auch, aber viel öfter ist es so eine Stimme, die in uns selber was behauptet, was wir tun sollten. Und wenn wir es dann unterlassen würden, passiert eigentlich gar nichts Schlimmes. Und diese Erfahrung zu machen, ist eine ganz große Bereicherung. Die Logik des Herzens beruht wirklich darauf, dass wir vertrauen können auf die Beziehungsfähigkeit untereinander. Die Nähe eines Menschen ist ebenso wesentlich als wie die Luft, die wir zum Atmen brauchen. Und die Nähe eines Menschen kann uns krank machen, aber die Nähe eines Menschen kann uns auch gesund machen und uns bestärken. Auf die Fähigkeiten anderer Menschen können wir unmöglich verzichten, auf unsere eigenen ja auch nicht. Aber auf etwas könnten wir schon verzichten, auf den unerträglichen Wettbewerb im alltäglichen Miteinander, auf den schon. Wir alle hätten Fähigkeiten und könnten die einbringen und das wäre eine so große Bereicherung, wenn wir aufhören könnten zu siegen. Die große Kunst im Leben besteht darin, dass wir an schwierigen Lebenssituationen reifen, anstatt zu jammern und zu verbittern, denn nichts stärkt uns mehr als Probleme, die wir bewältigt haben. Und vielleicht sind irgendwo hier unter Ihnen auch Lehrerinnen und Lehrer, Lehrpersonen, alle, die das noch schaffen in dieser Zeit. Ich habe zwar keinen Hut auf, aber ich ziehe meinen Hut und ich möchte jeden unterstützen, der in dem Bereich noch arbeitet, weil die tun was für die Zukunft unseres Landes. Und was die aushalten müssen, das heißt nicht, die sollen sich halt anstrengen, sondern unsere Lehrer haben in unserer Gesellschaft einen verdammt schlechten Ruf. Und wir alle sollten was dazu beitragen, dass das sich verändert. Weil wir brauchen sie dringendst. Und wir brauchen dringend Menschen, die das aushalten, dass so 5, 6 Chaoten in der Klasse sind. Zu meiner Zeit war es ein Klassenkasper und der hat uns einfach das Leben erleichtert in der Schule. Aber mittlerweile müssen Lehrer mit 5, 6 fertig werden. Und dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist ebenso wesentlich wie das Vertrauen in andere Menschen. Und dann braucht es noch das Vertrauen in die guten Mächte. Wir haben wieder Hoffnung, wenn wir aufhören können zu siegen. Wir haben Hoffnung, wenn wir aufhören können zu vergleichen. Und wenn wir endlich aufhören, uns zu beweisen, dass wir besser sind und aufhören könnten, uns bemühen, keine Fehler mehr zu machen. Die Logik des Herzens freut sich am Leben. Die Logik des Herzens kann auf Siegen verzichten. Die Logik des Herzens muss sich selbst und anderen nichts mehr beweisen. Die Logik des Herzens braucht keine Vergleiche. Und die Logik des Herzens darf Fehler machen. Und dazu gibt es von dem großen alten Mann Viktor Frankl, der ja in Vorarlberg einige Vorträge gehalten hat zu Lebzeiten, diesen wunderbaren Satz: Wären alle Menschen vollkommen, dann wären alle einander gleich. Jeder Einzelne und jede Einzelne durch einen beliebigen Vertreter ersetzlich. Aber gerade durch die Einmaligkeit und durch die Unaustauschbarkeit des Einzelnen wird der Mensch zum Mensch und bleibt unersetzlich. Sie können sich einmal vorstellen, wie das wäre, wenn jemand, den Sie sehr mögen, fehlen würde und wenn auch die Ecken und Kanten dieses Menschen fehlen würden. Und ich habe Ihnen noch ein Buch mitgebracht, und zwar das Neue von Konstantin Wecker, auch ein Mensch mit Ecken und Kanten. Und er schreibt in dem neuen Buch, es geht ums Tun und nicht ums Siegen. Ein lebenshungriger Mensch wie ich, der immer in Extremen gelebt hat, öffnet sich im Lauf seines Lebens allen Facetten des Menschseins. Das ist faszinierend, aber zugleich auch gefährlich. Und schließlich stößt einen das Schicksal mit hemmungsloser Wucht immer wieder auf die gleichen Fehler. Ich kenne das auch. Bis man schließlich bereit ist, das sein Leben zu ändern oder es eben beenden muss. Daher glaube ich, unabhängig von meinem Drogenanfall, dass Schicksal mich in jedem Fall zu diesem oder zu einem späteren Zeitpunkt in ein tiefes Loch gestoßen hätte. Denn fallen musste ich, tiefer als je zuvor. Zu vieles hatte sich in mir verhärtet in diesen Jahren des Erfolgs, der mir zu selbstverständlich geworden war. Denn statt mir meines Selbst bewusst zu werden, war ich selbstherrlich geworden. Und diese Geschichte mit dem Selbstherrlichsein, es bewahrt uns so der Blick in die Kinderaugen, wirklich, dass man nicht so überheblich wird und glaubt, wir wissen schon alles, weil es gibt so viele Dinge, die wir überhaupt noch nicht wissen. Und dazu braucht es auch sowas wie das Plädoyer für das Echte. Goethe hat schon gesagt, der Zweifel ist's, der Gutes böse macht. Und wir leben nun mal in einer Zeit der Verdächtigungen. Dass der Zweifel eine wichtige Eigenschaft des Alberts ist zum Denken, unbedingt wesentlich, und lassen Sie sich nicht von jedem ins Boxhorn jagen, der Ihnen X für ein U vormachen will. Wir brauchen wieder diese gesunde Bodenständigkeit, dass wir ahnen, wo ist das Echte. Aber dieser Verdacht, den manche Menschen ausgesetzt sind, gehört leider zum kommunikativen Lieblingssport mancher Menschen. Jetzt hat diese Verdächtigung selten etwas mit realistischer Vorsicht zu tun, einer behutsamen Achtsamkeit oder mit einem begründeten Zweifel. Vor allem verhindert der Verdacht Begeisterung und Engagement. Und im Falle des Verdachts gilt scheinbar auch der Gedanke von Konrad Lorenz nicht mehr, dass der moderne Massenwahn darin bestehe, nur das für real zu halten, was exakt naturwissenschaftlich nachweisbar ist. Es ist ja spannend, wenn man jemanden fragt, der so einen Verdacht äußert, zum Beispiel, ja, ich glaube halt einfach, der Max ist faul. Da wird nicht gefragt, wieso erkennst du, dass der Max faul ist, sondern, ja, das habe ich mir gleich gedacht, das habe ich immer schon gewusst. Und diesem Verdacht entgegenzutreten, das ist so das Plädoyer für das Echte. Hat jemand ein Gerücht in die Welt gesetzt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es weitergegeben wird und Kreise zieht. Einmal ausgesprochen, traut man nämlich dem, der was Blödes angestellt hat, diese blöde Sache auch zu. Und ich kenne zwar viele Gedichte auswendig, aber das kann ich noch nicht ganz, aber ich liebe Eugen Roth. Ein Mensch hat meist den übermächtigen Naturdrang, andere zu verdächtigen. Die Aktenmappe ist verlegt, er sucht sie, kopflos und erregt, und schwört bereits, sie sei gestohlen und will die Polizei schon holen. Und weiß von nun an überhaupt, dass alle Welt nur stillt und raubt. Und sicher ist's der Herr gewesen, der während scheinbar er gelesen, er ahnt genau, wie es geschah. Die Mappe, ei, da liegt sie ja. Der ganze Aufwand war entbehrlich und alle Welt wird wieder ehrlich. Doch den vermeintlich frechen Dieb gewinnt der Mensch nie mehr ganz lieb, weil er die Mappe angenommen. Sie wäre wirklich weggekommen. Und darauf wagt er jede Wette. Gestohlen, würde, haben, hätte. So viel zu dem Verdacht. Und sich von einem Verdacht zu befreien, ist eine ziemlich große Herausforderung, weil man kann ja dann das Gegenteil selten beweisen. Also vielleicht so ein Stück Mut zu dem zu sagen, wie kommen Sie darauf? Da kann man schon einmal einiges stoppen. Und die Logik des Herzens braucht ihr nicht zu siegen und sie braucht ja auch nicht logisch zu sein, sondern einfach nur echt, authentisch und mit Begeisterung etwas zu tun, was einem wirklich total am Herzen liegt. Und da gibt es sowas, wenn Sorgen uns quälen. Frankl hat dazu gesagt, müssen Sie sich eigentlich die Sorgen von sich gefallen lassen? Und jetzt schauen Sie doch, wer ist stärker, ich oder ich? Und das ist wieder so ein Zwiegespräch. Wie gehen wir mit den Sorgen um? Wir machen uns Sorgen um die Zukunft, wir machen uns Sorgen um dieses und jenes. Wir werden auch dazu wirklich sehr gut gefüttert von diversen Zeitungen, von vielen Medien. Und dazu lade ich Sie einfach ein, nehmen Sie sich gute Biografien zur Hand von Menschen, die Schwieriges bewältigt haben. Und es gibt jede Menge. Es gibt wirklich jede Menge. Aber ich habe Ihnen jetzt heute keine Biografie mitgebracht, sondern eine kleine alte Geschichte von zwei Frauen. Zwei alte Frauen, eine Legende von Verrat und Tapferkeit. Von Velma Wallis. Und da geht es um zwei Frauen, die in der Kälte Alaskas von ihrem Stamm ausgesetzt wurden, weil sie die Ältesten waren. Und es war klar, der Stamm wird nicht überleben, weil einfach zu wenig zu essen da war. Und die zwei Frauen haben gesagt, nein, wir geben aber nicht auf. Und haben sich ihre alten Fähigkeiten zurückbesonnen. Sie haben Kaninchenfallen gebaut. Sie sind im Sommer wieder fischen gegangen. Sie haben wieder gewusst, wo gibt es die Bären. Und sie haben einen solchen Vorrat angelegt, dass sie über den Winter kamen. Und sie haben den Sommer überstanden. Und der Rest der Gruppe, die sie in der Wildnis zurücklassen haben, die hatten dann doch ein schlechtes Gewissen. Und es war auch von der einen die Tochter und der Enkelsohn dabei. Und das ist so schön beschrieben, wie die zurückgehen und sie finden sie. Und jetzt haben die zwei Frauen sich ein wunderbares Domizil für ihre Verhältnisse dort gebaut, reichlich zu essen, aber die Gruppe hat noch immer gehungert. Und dann haben sie denen dann zu essen gegeben, aber sie wollten nicht mehr integriert werden, sondern die haben eigenverantwortlich ihr Leben in die Hand genommen. Also ich kann Ihnen sagen, das wäre eine Weihnachtsgeschichte für viele zur Ermutigung, wenn manche so Angst vor der Zukunft haben, keine Ahnung, was auf uns zukommt, aber um das geht's im Vertrauen. Und das Vertrauen, dieser wirklich gute und tiefe Grund, den erleben wir immer bei Menschen, die authentisch sind und die wir nicht verdächtigen müssen. Und wir alle tragen Fähigkeiten in uns, von denen wir wahrscheinlich noch gar nichts wissen. Und dieses Vertrauen, dieser gute und tiefe Grund, ich selber habe ihn von meiner Großmutter mitbekommen. Ich hatte sie sehr, sehr lange. Sie wurde 104. Und es war eine gute Zeit mit ihr. Die andere Seite der Familie war nicht so ideal, aber das war eine gute Zeit. Und die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne. Es sitzen so viele junge Menschen da, die wahrscheinlich auch Führerschein haben und Auto fahren. Unser Sohn, wie er 18 war, mittlerweile 35, hat unser Auto gehabt. Und meine Großmutter hat am nächsten Tag mitbekommen, dass ich nicht ausgeschlafen bin. Sie sagte, was hast du? Du siehst nicht gut aus. Sage ich, ja, der Martin hatte unser Auto und ja, und wie lange möchtest du dir jetzt Sorgen machen? Hat sie gesagt, wenn du jetzt dir Sorgen machst, das bekommt dir nicht gut, das schadet deinem Teint. Und außerdem, hast du dir schon überlegt, was passiert? Wenn ihm nichts passiert, dann schläfst du die nächsten Jahre schlecht. Und wenn ihm was passiert, wirst du den Schlaf vorher dringend nötig haben. Jetzt, wenn man das von einer Frau gesagt bekommt, die man mag und die man schätzt, dann nimmt man sich das zu Herzen. Und das war eine Herzenslogik, die ich sehr, sehr gut brauchen konnte und habe sehr viel dabei gelernt. Und dieser innere Rhythmus, der wird sehr oft von den äußeren Taktgebern gestärkt, aber wir hätten einen äußeren Taktgeber, der uns stärkt. Und das wäre auch die Natur. Wir können uns momentan noch nicht so gut vorstellen, dass bald Schnee liegt, weil es so schön warm ist. Aber Sie ahnen alle, wenn so ein Feld zugefroren ist und es richtig eisig ist, es fehlt uns fast die Vorstellungskraft, dass da wieder Gänseblümchen kommen, Himmelsschlüssel, dass es grün wird oder dass Seen wieder warm werden und wir schwimmen können. Ich schwimme begeistert in Seen. Ich war ja in fast, ja wirklich, na, Neusiedlersee nicht, aber am Bodensee war ich schwimmen heuer. An einem Vortrag nehme ich mir immer 2 Stunden mehr Zeit und gehe schwimmen. Und im Attersee war ich heuer schon im April. Fragen Sie nicht, wie warm der war. Aber das braucht es, auch den Mut, da die Logik, das tut dir vielleicht nicht gut, auszuschalten, sondern einfach einmal verrückt hinein mit Begeisterung ins Wasser und dann wieder raus. Und dieses Gewissheit, dass jedes Jahr wieder Frühjahr wird, dass die Bäume ihre Blätter jetzt verlieren, aber es kommen wieder welche, das stärkt Vertrauen sehr. Und mit der Natur zu leben, hat eine große, große Kraft. Und manchmal ist es so, dass wir das vergessen. Und die Natur stattet jeden von uns mit der Fähigkeit zu einer bestimmten Leistung aus, die einem anderen völlig unmöglich wäre. Und so macht sie jede und jeden von uns zu einem unentbehrlichen Mitglied unserer Gesellschaft. Und wir brauchen uns alle und deswegen könnten wir auf Siegen verzichten. Übrigens, recht machen können wir es den meisten Menschen ohnehin nicht. Und jetzt komme ich zu einem Satz, der mich selber noch immer tief berührt und tief bewegt. Ich habe das feste Vertrauen, dass uns das Wesentliche geschenkt wird und dass wir uns darum jetzt keine Sorgen machen sollen. Ich habe das feste Vertrauen, dass uns das Wesentliche geschenkt wird und dass wir uns jetzt darum keine Sorgen machen sollen. Diesen Satz schrieb Maria von Wedemeyer an ihren Verlobten Dietrich Bonhoeffer, wie er im Gefängnis saß, unfreiwillig und ohne dass er sich irgendwas zu Schulden kommen hat lassen. Er war einfach im nationalsozialistischen System im Weg. Es war vielleicht dann doch nicht so das Wesentliche, die Vorstellung wurde nicht erfüllt. Aber Maria von Wedemeyer hat uns ihre Brautbriefe hinterlassen und wer sich dafür interessiert, auch das ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Ich habe das feste Vertrauen, dass uns das Wesentliche geschenkt wird und dass wir uns darum jetzt keine Sorgen machen sollen. Ich glaube, der Satz ist für jede und jeden von uns sowas wie, ja, wie ein Vermächtnis einer Frau, die mit 19 Jahren zu dieser Aussage fähig wird. Und dieses Vertrauen, dieser gute Grund, den können nur sie selbst wecken. Wenn sie Hunger haben und neben ihnen jemand isst, so ein richtig gutes Wiener Schnitzel oder Vorarlberger Kaspatzeln, sagen wir, dann werden sie nicht satt, wenn sie beim Essen zuschauen. Wenn sie einen Durst haben, dann werden sie nicht weniger durstig, wenn ich einen Schluck Wasser trinke. Bleiben Sie trotzdem durstig. Ich hoffe, das geht mit dem Mikro. Gut. Und so ist mit dem Vertrauen. Und das Vertrauen ein tiefer und guter Grund. Und wenn jetzt von Ihnen jemand zu dem Abend heute herkam, Vertrauen ins Leben gewinnen, von mir ein Rezept zu kriegen, dann muss ich Sie leider enttäuschen. In dem Moment, wo Sie ein Rezept erwarten, können Sie sich selbst nicht mehr vertrauen und vertrauen einem Rezept, dieser üblichen Wenn-Dann-Strategie. Und die Wenn-Dann-Strategien sind nie geeignet, dass wir Vertrauen gewinnen, sondern dann müssen wieder andere herhalten für das. Ja, aber du hast doch gesagt, ich soll. Ja, aber du kannst doch selber fühlen, du kannst doch selber denken. Bitte schalt dein Herz ein. Sie können aber viel dafür tun. Wie beginnen Sie Ihren Tag? Was lesen Sie am Morgen oder welche Musik hören Sie? Hören Sie Nachrichten? Dann fragen Sie sich einfach, ob es Ihnen gut tut. Ob Sie die Nachrichten vielleicht später hören oder gar nicht. Oder irgendwann. Sie werden informiert. Das können Sie gar nicht verhindern. Tun Sie was für sich. Seelennahrung aufzusaugen brauchen wir dringend. Weil Heinz Erhardt hat das so bezeichnet. Jede Sorge, Freund, vermeide. Jedes Weh sollst du verachten. Sieh die Lämmer auf der Weide, die sind fröhlich vor dem Schlachten. Merkst du auch, wie dumm es wäre, werden sie es erst hinterher. Und manchmal brauchen wir viel dringender Seelennahrung als Verstandesfutter, was richtig und falsch ist. Aber die äußeren Taktgeber sind so vehement mit Ratschlägen, mit Vorgaben, mit bestimmten Dingen, die sie einzuhalten haben. Vertrauen Sie sich selber. Und jetzt komme ich zu einem Kapitel, das habe ich bezeichnet, die Nabelschnur-Taktik. Klingt relativ schräg. Alle wissen, was andere ihnen schuldig sind, aber nur wenig, was sie sich selbst schuldig sind. Ich kenne sehr viele Menschen, die in meine Praxis kommen oder in Seminaren erlebe ich sie, die warten immer auf Folgendes. Mein Mann, der weiß gar nicht, was ich brauche. Der kennt sich gar nicht aus mit mir. Meine Frau kümmert sich immer um andere, aber um mich nicht. Es trifft beide. Also flächendeckend Männer wie Frauen wünschen sich immer von den anderen, dass wir wüssten, was sie brauchen. Woher soll unser lieber Mitmensch wissen, was wir brauchen? Ich habe meine Ohren, meine Augen. Na, Albert! Das war jetzt zu viel, gell? Ja. Der hat keinen Rückgrat und wir haben ihn angeklebt, aber jetzt ist er abgestürzt. Nein. Also nochmal, woher soll unser lieber Mitmensch wissen, was wir brauchen, was uns gut tut? Ich lese dir die Wünsche von den Augen ab. Ja, Danke, nein, ich will es eigentlich schon selber sagen. Und das heißt Nabelschnurtaktik. Wir wünschen uns vom anderen was, sagen sie ihm aber nicht. Und es gibt einen paradiesischen Zustand, den wir alle erlebt haben, vielleicht nicht sehr bewusst, und das war im Bauch unserer Mutter. Bei mir ist das jetzt schon ziemlich lang her, ich kann mich ja nicht wirklich erinnern, aber es war schon eine paradiesische Zeit. Da wurde man biologisch versorgt mit allem, was man brauchte. Man brauchte nicht schreien, man brauchte nicht sagen, dass man Hunger hat, wurde einfach versorgt. Sobald man auf der Welt ist, Babys schreien, wenn sie Hunger haben, wenn sie die Windel voll haben. Und es ist eine wunderbare Strategie, zu schreien als Baby. Wenn wir erwachsen sind, könnten wir uns wirklich andere Strategien erwerben. Reden wäre eine günstige Möglichkeit. Manchmal ist sie nicht so toll, weil der andere uns missversteht. Vielleicht könnte man Briefe schreiben oder Gedichte. Oder vielleicht dem anderen einfach mal sagen, du, ich weiß jetzt gar nicht, was ich wollte von dir, aber jetzt habe ich es wieder vergessen. Aber vielleicht können wir uns mal hinsetzen. Und das ist so was Wichtiges, dass sie den Mut haben, anderen zu sagen, du, ich würde mir das und das wünschen. Vielfach erlebe ich bei Menschen auch eines, und das ist das eisige Schweigen, so das beleidigte Schweigen. Das ist so die idealste Kommunikation, die man sich vorstellen kann. Die geht nur mit Humor zu lösen, dass man mal sagt, nach 3 Tagen, geht schon wieder, kann ich dich schon anreden oder brauchst du noch Zeit für dich? Und dieses Beleidigtsein, dieses auf dem Silbertablett servierte Vorwürfe, bitte, ich kann sie nur jeden Einzelnen ermutigen, das können nicht andere von uns wegnehmen, sondern nur sie selber. Also ermutigen Sie Ihren Kasimir, dass er mitrudert und dass ihm der Albert ein paar Hinweise gibt, dass sie was anderes drauf haben, als sich wirklich nur von anderen versorgen zu lassen. Aber wir leben in einer Konsumgesellschaft und ich schätze, das ist günstig, wenn sich das bald ändert. Das Phänomen der Nabelschnurtaktik kann zur privaten und beruflichen Beziehungsfalle werden. Und zwar dann, wenn Selbstwertgefühl durch Selbstmitleid ersetzt wird. Die Nabelschnurtaktik wird dann zur Falle, wenn Selbstwertgefühl durch Selbstmitleid ersetzt wird. Mir wäre viel lieber, sie haben Mitgefühl mit sich. Gesundes Mitgefühl, wenn es zu viel wird, wenn sie vom Badezimmer putzen, in die Küche wandern oder wenn sie am Computer glauben, sie müssten noch einige Mails beantworten und vergessen dabei aufs Trinken oder Essen. Haben sie Mitgefühl mit sich und pflegen sie ihre Selbstachtung, das ist wichtig. Das Lebensmotto, Hilfe, ich komme zu kurz, ja, das wird niemanden aus den Federn holen und ihnen dann die, weiß nicht was, goldenen Schuhe oder sonst was bringen. Na, wir brauchen den Mut, dass wir selber sagen, dass wir bedürftig sind. Aber viele von uns haben gelernt, wir sind dann erwachsen, wenn wir keine Bedürfnisse mehr haben. Ich habe schon welche. Ich möchte lachen, ich möchte mit Menschen fröhlich sein. Und kurze Geschichte dazu. Im Wald geht ein Gerücht herum, so ein Verdacht. Man hat Angst. Der Bär hat eine Liste. Aber man weiß nicht, was auf der Liste steht. Das Reh geht zum Bär und sagt, du Bär, stehe ich auf deiner Liste? Das Reh ist so verscheucht und so verängstigt, saust 2 Tage durch den Wald, bricht tot zusammen. Als nächstes versucht es der Dachs durch den Dachsbau. Hallo Bär, stehe ich auf deiner Liste? Der fängt Graben an, aber Graben ist anstrengender wie Laufen, also nach einer Woche und einem Tag ist der Dachs auch tot. Dann kommt der Hase und sagt, hallo Bär, du sag, stehe ich auch auf deiner Liste? Du, hallo Bär, sag, kannst du mich streichen? Also, und Václav Havel bringt, der ehemalige tschechische Präsident und Schriftsteller, einer meiner Lieblingsschriftsteller, und die Briefe an Olga liegen noch immer sehr zu lesen neben meinem Bett. Und er schreibt was ganz Wichtiges. Diesen Satz habe ich mir ganz groß auf Backpapier in meinem Schlafzimmer hängen. die Macht über sich selbst, wie sehr sie auch in jedem von uns durch Charakter, Herkunft, Bildungsgrad und Selbstbewusstsein problematisiert sein mag, ist das Einzige, das auch der Machtloseste von uns hat. Und sie ist zugleich das Einzige, das niemandem von uns genommen werden kann. Die Macht über sich selbst. Bei Viktor Frankl heißt das trotzdem Ja zum Leben sagen. Oder bei Erika Bluha, sollte ich es einmal schaffen, mich neben dir zu achten, ohne mich behaupten zu müssen, dann werde ich dich lieben können, ohne Schatten. Und dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Anerkennung ist ebenso groß und wie intensiv wie jenes nach Selbstentfaltung und Autonomie. Unser Gehirn braucht beides. Wir brauchen die Bindungsfähigkeit, Beziehungsfähigkeit und das über sich hinauswachsen. Und das, was unsere Jugend dringend braucht, ist die Unterstützung. Ich kann es selbst, aber nicht allein. Und nicht zu viele Vorgaben, nicht zu viele Regeln und was man alles tun sollte und zu lassen hat, sondern ausprobieren, dass die wieder spielen können und merken, ich kann scheitern, ich kann Fehler machen und ich kann durch meine Probleme, die ich bewältigt habe, lernen. Und es ist für mich ein großes Geschenk, als meine Lektorin dann gesagt hat, ja, schreibst du kein Vorwort? Na, wie gesagt, ich fange gleich an. Und das habe ich mir gedacht, ich lese es ja nie. Lesen Sie Vorwörter? Ich lese sie ganz selten. Höchstens, wenn das Buch dann auch so gut war, dann frage ich mich, was wollte er vorher sagen? Ich habe mit einem Satz von Nelson Mandela begonnen, aber das ist sofort das erste Kapitel. Ich spüre, wie mein Herz beständig Hoffnung in jeden Teil meines Körpers pumpt. Mein Blut wärmt und meine Stimmung hebt. Das schreibt ein Mann, der 27 Jahre im Gefängnis saß. Und wir brauchen die lebendige Kraft der Hoffnung für das Auf und Ab unseres Lebens. Und lassen Sie sich von niemandem einreden, es gibt ein Rezept, wie Sie das Auf und Ab vermeiden. Wissen Sie, die Linie auf dem EKG, die zeigt das an, man ist tot. Und das wollen wir eigentlich nicht. Im Übrigen lebt es mit Toten viel leichter als mit lebendig Toten. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber ich war dann doch sehr froh, dass mich die Frau Steger vom Tiroler Verlag gesagt hat, Inge, da braucht's noch was. Weil enden tut das Buch mit einem Satz der Hildegard von Bingen, das Herz ist das Fundament des Lebens. Es ist eine Wohnung des Wissens von Gut und Böse. Das Herz muss deshalb ständig und mit ganzer Kraft laufen. Jetzt kann ich es berechtigt sagen, das ist aber ein sehr anstrengendes Leben. Ja, aber es macht Spaß und es macht Lebensfreude und es ärgert auch ziemlich, wenn bestimmte Dinge nicht hinhauen. Im heurigen Sommer erschienen zwei außerordentliche Bücher. Das ist jetzt mein Nachwort. Das erste war Engagiert euch von Stefan Essel, einem 93 Jahre jungen Mann, der letzte noch lebende Mitverfasser der Menschenrechte. Und er hat im Gespräch mit Schill van der Boten, man kann das auch im Internet noch anschauen, gesagt, lassen wir uns nicht vor Tatsachen stellen, die wir als leider vollendet zu akzeptieren hätten. Also, das geht so in die Richtung, wie Albert Einstein gesagt hat, jetzt darfst du wieder aufstehen. Kannst du stehen? Nein, bleib sitzen. Die Probleme, die es in unserer Welt gibt, können nicht mit den gleichen Denkweisen gelöst werden, die sie verursacht haben. Also die Probleme, die kamen ja von oben. Folgedessen kann man jetzt nicht mehr warten, dass von oben noch was Gescheites kommt. Jetzt müssen wir es von unten versuchen. Und deshalb mein Nachwort. Das zweite Buch habe ich Ihnen schon vorgestellt. Es geht ums Tun und nicht ums Siegen. Und Konstantin Wecker und Bernhard Glassmann laden wirklich ein zu einem Engagement zwischen Wut und Zärtlichkeit. Um die Gesellschaft zu verändern, bedarf es kleiner Gruppen, die Neues in das System initiieren und es in diesem verbreiten. Und die zwei Bücher haben mich so motiviert und inspiriert und ich habe dann viel nachgedacht, was wäre denn das? Ich werde nächstes Jahr 60. Da wäre es ja nun mal gescheit, wenn man was Anständiges anfängt. Und dann habe ich mich daran erinnert, ich war 9 Jahre alt, als John F. Kennedy seine Inaugurationsrede hielt. Ich kann Ihnen nicht erklären, was mich damals berührt hat. Ich kann Ihnen auch heute nicht erklären, warum das noch immer Gültigkeit hat. Und ich durfte in meinem Zimmer, das ich habe im Mutti und ich, wir hatten ein Schlafzimmer gemeinsam, meine Mutter war alleinerziehend, und ich durfte keine Plakate aufhängen. Folgedessen hingen diese Sprüche im Inneren meines Kleiderkastens. Das war ein Holzkasten und ich habe mit Reißnägel Kennedy-Sprüche reingehängt, mit 9. Ich war nicht hochintelligent, ganz sicher nicht, aber ich durfte vieles einfach in einer sehr rigiden Familie nicht leben. Und dann hing der Satz, fragt nicht, was euer Land für euch tun wird, fragt, was wir für unser Land tun können. Und ich denke, wir tragen alle gemeinsam eine Verantwortung für dieses Land und ich mag es. Ich liebe es sehr, in Österreich zu leben und ich bin derzeit sehr viel unterwegs und es ist ein wunderbares Land. Und wir tragen auch alle eine Verantwortung für die Gesellschaft und besonders für die Kinder, die nach uns kommen und für die Generationen. Was hinterlassen wir ihnen? Und mein Beitrag habe ich mich dann entschlossen im Rahmen der Sinnstiftung von Gerald Hütter. Sinnstiftung heißt in dem Fall nicht, es gibt Geld, sondern es ist eine Gemeinschaft, die Sinn stiftet über Deutschland, Schweiz, Österreich, Südtirol. Und wir haben in Österreich auch einige Leute, die sehr aktiv sind. Und ich habe mich entschieden, ich mache ein Projekt. Fragt nicht, was eure Kinder für euch tun können, sondern fragt, was wir gemeinsam für die Zukunft unserer Kinder tun können. Der Sinn von solchen Gemeinschaften liegt darin, konkrete Probleme so realistisch wie möglich zu erkennen und sie gemeinsam so praktisch wie möglich zu lösen. Also dass es da nicht um Siegen geht, aber ich habe das besser gemacht. Wir brauchen einander mit den Fähigkeiten, die jeder hat. Und die Ideen, die dann zur Umsetzung kommen, die kommen von Müttern, von Vätern, von Kindern selbst, von Jugendlichen. Und gerade wenn 2 Schulklassen da sind, lasst euch bitte von uns nicht alles gefallen, was wir euch bitten. Vielleicht seid ihr dann die erste Generation, die nicht jeden Knopf betätigt, den euch die Technik zur Verfügung stellt. Wir waren bescheuert genug, das zu tun. Und diese kleinen Gruppen, die können nur im Miteinander entstehen. Und wenn jemand von ihnen den Mut hat, auch für ältere Menschen was zu tun, im Sinne dieser 2 alten Frauen, die sich in Alaska auf ihre Fähigkeiten berufen haben, dann tun sie es. Dann tun sie es vor Ort und beginnen sie mit ihrer Freundin, mit ihrer Schwester, egal, aber beginnen sie dort, wo sie leben und warten sie nicht darauf, dass es die anderen tun. Albert Schweitzer hat geschrieben, viel Kälte ist unter den Menschen, weil wir nicht wagen, uns so herzlich zu geben, wie wir sind. Wie ich vor 3 Jahren in Berlin bei einer Fortbildung war, habe ich am Kurfürstendamm so einen Kartenständer mit vielen lieben Karten gefunden. Und eine hat mir besonders gefallen. Da war so eine Figur drauf und da stand drunter, als Gott dich schuf, wollte er angeben. Eigentlich schade, dass meine Mutter das so nicht erkannt hat, aber meinen Kindern habe ich diese Karte mitgebracht. Und die waren zwar damals auch schon groß, aber sie haben sich sehr gefreut. Und ich habe das dann in einer Hauswirtschaftsschule in Niederösterreich bei einem schulautonomen Tag für Eltern, Lehrer und Kinder gesagt und dann am Abend haben die Kinder dann gefragt worden, was sie heute mitnehmen und sie gesagt, ja, als Gott dich schuf, wollte er angeben. Das haben sie sich gegenseitig gesagt. Und vielleicht, wenn sie heute nach Hause gehen und sie haben ihr Kind oder ihren Partner, ihre Partnerin nicht dabei, sagen Sie es ihr oder ihm oder spätestens morgen beim Frühstück. Wenn Sie zufällig gerade gestritten haben, lassen Sie sich halt was einfallen. Wir sollten die bequeme Anspruchslosigkeit viel mehr fürchten als den Mut zum begeisterten Engagement. Sie können mir glauben, ich habe mir meine Nase oft angerannt. Aber man muss ja nicht mit dem Kopf durch die Wand. Man kann ja mit den Augen durch die Tür. Und manchmal öffnen sich Türen tatsächlich, wenn man den Mut hat, sie anzuklopfen, dann machen manche auf. Und am Ende stellt sich die Frage, was hast du aus deinem Leben gemacht? Was du dann wünschst, getan zu haben, das tue jetzt. Das Besondere an uns Menschen ist unsere Freiheit, mit der wir unsere Verantwortung übernehmen können und nicht das, was andere von uns wollen. Es geht nicht darum, das Leben zu erleichtern. Ich weiß, heute sucht man nach den idealen Bedingungen und nur wenn das passt und nur wenn sie dieses Bett haben und nur wenn dieser Spray oder ich keine Ahnung. Ich hatte das Glück, am letzten Montag, Montag dieser Woche, ein Reinhard-May-Konzert zu erleben in Rosenheim. Es war ein Erlebnis der ganz besonderen Art und die Zugabe, die in seinen Konzerten immer so etwas Besonderes ist, da schrieb er einen Text, 1, 2, 3, Musikpolizei. Und ich habe das so toll empfunden. Ich darf da in einem schönen Hotel in Feldkirch übernachten. Beschallung am WC, Beschallung im Aufzug. Ich bräuchte es eigentlich nicht. Aber wie sagt man denen, dass man diese Musik, die aus den Ritzen zirpt, abschaltet? Wir bräuchten dringend einmal Ruhe. Also wir bräuchten nicht die Erleichterung durch Berieselung, sondern den Anspruch und die Herausforderung, mit uns selber einmal in Kontakt zu kommen. Was wir unbedingt brauchen, ist ein leidenschaftliches Interesse zum Trotzdem. Leidvolles wünschen wir uns nicht. Es stellt sich uns einfach in den Weg. Schwierigkeiten plant kein Mensch. Die tauchen einfach auf. Gerade darum brauchen wir die Leidenschaftlichkeit zum Trotzdem. Erika Bluhe hat dazu geschrieben, trotzdem ist die Zeit uns geliehen, uns dem, was sie fordert, nicht zu entziehen. Trotzdem sag an mutlosen Tagen, trotzdem, trotzdem, trotzdem. Die Generation 50 plus oder 60 minus, zu der ich jetzt gehöre, trägt Verantwortung. Wir gehören zu jenen, die nach dem Krieg geboren wurden und zur ersten Generation seit Jahrhunderten, die ohne Krieg, Not und Elend wachsen konnte. Ich bin mir bewusst, dass es auch in Österreich Armut gibt, aber die meine ich jetzt nicht. Und ich hoffe, jene, die da sind, verstehen, was ich meine. Diese Dankbarkeit, in Frieden aufgewachsen zu sein nach dem Krieg, ist für mich nach wie vor etwas ganz Besonderes. Und ich glaube, die beste Lösung ist, an sich selbst zu arbeiten. Machen wir etwas aus uns und aus unseren Möglichkeiten, mit Verstand, mit Gefühl und mit der Logik des Herzens, dann legen wir vielleicht für einen Grundstein, wir gemeinsam, für etwas Großes, für die Zukunft der Generationen, die nach uns kommen.